NDR Kultur à la carte.
Mit Martina Kothe und heute zu Gast ist die Theologin Margot Käßmann. Herzlich willkommen.
Ja, danke, schön hier zu sein.
Margot Käßmann, wir treffen uns hier im Funkhaus in Hannover kurz vor Ostern, wenige Wochen vor dem Kirchentag, der in der niedersächsischen Landeshauptstadt stattfinden wird, auf dem Sie auch zu erleben sein werden. Und gerade ist auch noch ein neues Buch von Ihnen erschienen. Der Titel »Seid mutig und stark«, im Untertitel heißt es »Es ist an der Zeit, Haltung zu zeigen«. Also jede Menge Gesprächsstoff für die kommende Stunde. Lassen Sie uns einfach direkt loslegen. Ich will mal versuchen, die vielen Dinge, die Sie getan haben bisher in Ihrem Leben, kurz zusammenzufassen. Ich denke mal, 99,9% der Hörerinnen und Hörer sind Sie sowieso ein Begriff oder ist Ihr Name ein Begriff und Ihr Wirken. Für das 1% gibt es jetzt eine kleine Zusammenfassung. Sie waren EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover. Sie haben als Botschafterin des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland das Reformationsjubiläum 2017 vorbereitet. Außerdem haben Sie, wenn ich einigermaßen richtig gezählt habe, über 30 Bücher geschrieben mittlerweile.
Ich denke, das kommt ungefähr hin, ja.
Und bis vor wenigen Jahren standen Sie regelmäßig auf der Kanzel in der Kirche. Sie haben gepredigt, Sie sind Mutter von 4 Töchtern, mittlerweile auch mehrfache Großmutter, 7 Enkelkinder, so viel ich weiß, haben Podcasts gemacht und Sie pendeln zwischen Usedom und Hannover. Wenn Sie jetzt auf die letzten Jahrzehnte so zurückblicken, wie haben sich die Pläne und Träume der Theologiestudentin von einst entwickelt?
Erstmal muss ich sagen, wenn ich jetzt zurückblicke, ich werde demnächst 67, dann bin ich einfach sehr, sehr dankbar für alles, was möglich war. Also als Frau nach 1945 in Westdeutschland geboren zu sein. Ich konnte, obwohl meine Eltern nicht Akademiker waren, studieren, also Abitur machen und studieren, Theologie studieren als Frau. Ich konnte Pfarrerin werden und dann sogar Bischöfin und Ratsvorsitzende. Das war ja unvorstellbar, muss ich sagen. Das habe ich mir als Theologiestudentin auch überhaupt nicht vorstellen können. Das war immer eigentlich eher ein überraschender Schritt. Aber ich bin mit Leidenschaft Pfarrerin gewesen und Bischöfin ist eigentlich auch nur Pfarrerin in anderen Diensten und habe immer sehr gerne die Bibel in den Kontext unserer Zeit übersetzt, gepredigt. Also ich habe mir das so nicht vorstellen können als Theologiestudentin, aber es war ein wirklich spannender, herausfordernder, muss man auch sagen, Weg, auf den ich gern zurückblicke.
Und habe ich es eben schon erwähnt, der Kirchentag in Hannover wird wieder stattfinden. In wenigen Wochen ist es soweit. Am 30. April geht's los und dann bis zum 3. Mai. Und vor 20 Jahren, 2005, da fand der Kirchentag zuletzt in Hannover statt. Das Motto damals war, wenn dein Kind dich morgen fragt. Und damals waren Sie Landesbischöfin. Wie kommt das gerade auch in diesen Tagen, jetzt in den Wochen vorher, ab und zu hoch in Ihnen, Erinnerungen, Gedanken an den Kirchentag damals?
Also das muss ich sagen, der Kirchentag 2005, das war für mich schon der schönste von allen. Ich war seit 1979 auf jedem Kirchentag in unterschiedlichen Rollen und Aufgaben, außer dem letzten 2023 in Nürnberg. Das heißt, ich habe viel Kirchentagserfahrung, aber 2005 hat Hannover gestrahlt, kann man sagen. Ich weiß noch genau, du hast natürlich immer Angst, wie wird das Wetter, wenn so viel Außenveranstaltungen stattfinden. Und ich hatte das Gefühl, ab Mittwoch war das Wetter schön und als der Kirchentag zu Ende war, wurde es wieder schlechter. Aber es war so Sonnenschein über Hannover und in Hannover und eine große Begeisterung. Und das erste Mal, das werde ich nicht vergessen, war auch der Abend der Begegnung, der eigentlich mehr so ein Flanieren und gucken, welche Landeskirche sich da vorstellt. Ein wirklich spirituelles Erlebnis. Da wurde ich mit Fritz Baltroweit, dem Musiker, mit einem Hebekran ganz hochgehoben unten an der Leine. Und da waren mehrere 10.000 Menschen mit Kerzen in der Hand im Abend. Und dann haben wir einen Abendsegen erteilt und die Menschen haben gesungen, der Mond ist aufgegangen. Also das werde ich nicht vergessen. Das war ein wirklich spirituelles Erlebnis für viele, an das sich viele auch gerne erinnern.
Kann ich mir vorstellen, dass Sie hoffen, dass auch solche Momente dabei sein werden dieses Jahr?
Ja, ich denke, der Kirchentag, der ja nur 1949 auch in Hannover das erste Mal stattfand, hat sich immer wieder...
Da hieß er aber noch nicht Kirchentag, ne? Da war es noch nicht der Name tatsächlich.
Es sollte eine evangelische Woche sein, damals 1949, in Anlehnung an die evangelischen Wochen der Bekennenden Kirche in Pommern. Aber im Nachhinein wird immer gesagt, das war der erste Kirchentag im Grunde. Ist aber eine Definition im Nachhinein. Nur hat er sich immer verändert mit der Zeit und mit der Situation in Deutschland und auch mit der Veränderung von Glauben Glaube, Spiritualität und unserer Kirche.
Margot Kiesmann, wir blicken gleich noch genauer auf den Kirchentag in Hannover, der am 30. April beginnt. Zunächst wollen wir aber Musik spielen. Sie haben uns welche mitgebracht. Und zwar gehen wir da ein bisschen in Ihre persönliche Vergangenheit, Gegenwart und wahrscheinlich Zukunft. Denn es geht um das Instrument der Posaune, mit dem Sie sehr eng verbunden sind. Warum haben Sie die Musik mitgebracht?
Ja, zum einen, der Kirchentag ist stark mit Posaunen verbunden, aber ich persönlich eben auch. Ich bin kirchlich stark über den Posaunenchor sozialisiert und ich denke auch heute noch sind Posaunenchöre ganz oft auch Jugendarbeit, Kinder- und Jugendarbeit, auch soziale Arbeit, dass Kinder, die aus nicht akademischen Familien kommen oder Familien, die sich keinen Musikunterricht leisten können, privaten, dass da ein Kind ein Instrument lernen kann. Ich habe dann Posaune gelernt und zum anderen war der Posaunenchor für mich also ein tolles Treffen mit anderen Jugendlichen. Wir sind weggefahren in eine Jugendherberge. Also Posaunenchor war schon einerseits toll als soziales Umfeld und natürlich hast du auch einiges gelernt, nicht nur am Instrument, sondern weil du ja auch viele Gottesdienste begleitet hast.
Thank you.
NDR Kultur à la carte heute mit der Theologin Margot Käßmann. Wir hörten den ersten Satz aus dem Concertino für Posaune von Ernst Sachse. Solist war Lubomir Konieczny. Jiří Kano leitete das Zentralorchester des Innenministeriums der Tschechischen Republik. Gerade haben wir begonnen, Margot Käßmann, über die Kirchentage früher und heute zu sprechen. Am 30. April beginnt der 39. Kirchentag in Hannover. Wir haben gerade schon auch so ein bisschen darüber philosophiert, wie sich auch die Stimmung auf solchen Kirchentagen natürlich verändert und wie weit die auch immer abhängig sind vom politischen, vom sozialen, vom gesellschaftlichen Klima. Mit welchen Hoffnungen und Wünschen blicken Sie auf das Treffen in diesem Jahr?
Also ich finde ganz interessant, dass Hannover ganz oft mit der Friedensfrage verbunden war. Das war 1967 beim Kirchentag in Hannover so. Da tobte der Vietnamkrieg und es gab gerade diese Schockwellen über diese Angriffe in Vietnam mit Agent Orange. Dann gab es die Unruhen in Berlin und das hat den Kirchentag sehr geprägt. Und es wurde von Klaus von Bismarck damals die Formel geprägt vom Friedensdienst mit und ohne Waffen. Das war 67 ein ganz großes Thema. Dann hatten wir den Kirchentag 83 auch in Hannover, auch die Friedensfrage, NATO-Nachrüstung, NATO-Doppelbeschluss. Und ich erinnere mich gut daran, da war ich jung und engagiert und Erhard Eppler war Präsident des Kirchentages und bat darum, dass diese lila Tücher, die es gab, ein Nein ohne jedes Ja zu Massenvernichtungsmitteln, dass er bat, die nicht im Gottesdienst zu tragen, im Schlussgottesdienst, weil der sollte nicht politisch missbraucht werden. Und dann hatten alle so ihre lila Tücher heimlich im Rucksack oder in der Handtasche oder in der Jacke. Und einer nach dem anderen holte das raus. Und dann nachher war das Stadion in Hannover in lila. Und das ist noch so ein Symbol, 83, dieser Kirchentag. Das ist nun 42 Jahre her, muss man sagen. Und trotzdem, die Friedensfrage wird uns bei diesem Kirchentag umtreiben. Das ist eines der Themen, die für Christinnen und Christen wie alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, denke ich, im Moment eine ganz große Zerreißprobe ist. Ich wünsche mir, dass ein Signal ausgeht, dass sowohl die Stimmen, die eben für Aufrüstung plädieren, Raum finden, aber eben auch die anderen, die davor warnen und sagen, Aufrüstung ist doch nicht der Weg in die Zukunft, sondern wir müssen Frieden schaffen, auch ohne Waffen, durch vertrauensbildende Maßnahmen, Verhandlungen, Diplomatie. Aber das wird ein Thema sein, auf jeden Fall.
Es ist ja auch ein Thema, das Sie, ich würde sagen, Ihr Leben lang bewegt, der Frieden oder die Friedenshaltung. Und Sie haben sich immer eingesetzt und hatten auch keine Scheu, diese Meinung jetzt auch im Ukraine-Krieg zu vertreten, sich gegen Waffenlieferungen auszusprechen beispielsweise. Und das mit der Scheu sage ich mit Bedacht, denn es ist, wie Sie auch erlebt haben, gar nicht so leicht, mitunter eine Haltung zu vertreten, die nicht von vielen vertreten wird oder nicht von der Mehrheit. Was würden Sie sagen, hat sich in den letzten 3 Jahren vielleicht auch für Sie verändert in dieser Frage? Und wie wird das öffentlich wahrgenommen, was Sie dazu gesagt haben? Was ist da Ihre Erfahrung gewesen?
Zum einen möchte ich sagen, dass ich sowohl von meiner Familie her geprägt bin, weil meine Eltern als junge Leute den Krieg erlebt haben und immer gesagt haben, es muss alles getan werden, Krieg zu verhindern. Ich bin dann auch friedenstheologisch geprägt worden, gerade von Vorbildern wie Martin Luther King, ja, also der immer gesagt haben, wir müssen gewaltfrei bleiben in unseren Aktionen, wenn wir als Christinnen und Christen glaubwürdig bleiben wollen. Und das hat sich für mich auch fortgesetzt. Also die erste Erfahrung war dieser Vietnamkrieg eben, den wir als Schock ja auch wahrgenommen haben als Jüngere. Aber auch in den Kriegen, die dann folgten. Und für mich hat sich mit dem Ukraine-Krieg nicht so viel geändert, wie Frau Baerbock sagte, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Ich dachte, nein, das ist doch die Welt des Kriegs, der immer wieder Unrecht bedeutet und entsetzliches Leid mit sich bringt. Ich habe aber in den letzten 3 Jahren eben auch erlebt, dass Pazifisten, Pazifistinnen massiv angegriffen und diffamiert werden. Ja, Lumpenpazifisten, Teestubenpazifismus. Und das finde ich nicht nur in der Kirche nicht passend, sondern auch in der Demokratie. Ich finde, es gibt den Streit um die Wahrheit und um den richtigen Weg. Und was ich bedauere ist, dass die Friedensfrage so gekapert worden ist, eigentlich von der AfD und vom BSW und so getan wird, als wenn du für den Frieden und gegen Rüstung, Aufrüstung eintrittst, du in diese Ecke gehörst. Und das finde ich wirklich ein Verlust auch in der politischen Mitte, dass da nicht mehr diese Stimmen auch eben ernst genommen werden und positiv sind. Ich bin dann auch nicht mehr in solche Talkshows gegangen, weil ich dann doch etwas ermüdet war, immer da allein zu sitzen sozusagen und sich als naiv und Putin-Versteherin benennen zu lassen. Dann dachte ich, dazu bist du jetzt auch zu alt.
War das auch ein Grund, beim letzten Kirchentag sich nicht nochmal da aufs Podium zu setzen?
Ja, da gab es diverse Gründe, aber da gibt es sicher schon auch einen Zusammenhang. Aber das muss man nicht nochmal alles aufarbeiten. Ich habe dann gesagt, also dann lieber eher nicht, sage ich mal. Ich bin halt aufgewachsen auch in einer Generation, in der die Friedensfrage für viele Engagierte in der evangelischen Kirche doch von ganz zentraler Bedeutung ist. Ja, also das wurde geradezu zum Status Confessionis, zur Bekenntnisfrage gemacht. Und ich bin auch sehr verbunden immer gewesen mit der Friedensbewegung in den Kirchen in der DDR, auch schon vor, lange vor dem Mauerfall. Und da haben ja Menschen mit dem Bekenntnis zum Frieden, Frieden schaffen ohne Waffen oder mit dem Aufkleber, mit diesem Prophetenwort, Schwerter zu Pflugscharen, viel riskiert, ja, wirklich viel riskiert.
In diesem Jahr, Margot Kiesmann, wenn Sie auf dem Kirchentag Bibelarbeit machen und über geistliche Lieder sprechen, wie ich gesehen habe, und Sie sollten eigentlich auch auf einem Podium sitzen, machen das jetzt aber doch nicht. Was ist denn der Grund?
Zum einen habe ich gedacht, meine Position kennt jetzt wirklich jeder, der sie wissen will. Und zum anderen habe ich gedacht, ich bin jetzt 7 Jahre im Ruhestand. Ich fand wirklich freundlich vom Kirchentag, dass er mich da nochmal eingeladen hat. Aber ich bin 7 Jahre im Ruhestand und 15 Jahre nicht mehr in kirchenleitender Verantwortung. Und deshalb dachte ich, eigentlich muss auf so ein Podium jemand, der heute in Verantwortung in unserer Kirche ist und für die Kirche sprechen kann. Also ich würde ja immer nur für mich ganz persönlich sprechen. Und ich denke, die Teilnehmenden auf dem Kirchentag wollen auch wissen, was ist die Position unserer Kirche? Und das könnte ich ja gar nicht mehr in meiner Situation jetzt. Deshalb wird Petra Bahr, die Regionalbischöfin von Hannover, das übernehmen. Und das finde ich wirklich auch passender. Es wird allerdings auch ein Friedenszentrum geben, jetzt nochmal ganz unabhängig vom Kirchentag, aber aus Anlass des Kirchentags. Das haben Friedensgruppen aus Württemberg organisiert. Und ich denke, dass da nochmal eine Möglichkeit da ist, dass die Friedensengagierten in den Kirchen sich gegenseitig ermutigen. Und sie wollen auch so einen kleinen Friedensruf verabschieden, der dann auch in den Gemeinden diskutiert werden kann. Und davon erwarte ich mir schon einen Impuls.
Thank you.
NDR Kultur à la Carte, das waren die Bläser des Cleveland Orchestra und des Philadelphia Orchestra mit Canzon Settimi Toni Numero Due oder Nummer 2 von Giovanni Gabrieli. Und mitgebracht hat diese Musik die Theologin Margot Käßmann. Und wir sprechen über den Kirchentag in Hannover, aber auch über ihr neues Buch, Margot Käßmann. Seid mutig und stark. Es ist an der Zeit, Haltung zu zeigen. Das Motto des diesjährigen Kirchentags lautet mutig, stark, beherzt. Also da passt ja schon mal ziemlich viel zusammen bei den beiden Titeln. Warum denken Sie, ist es in diesen Tagen so wichtig, mutig zu sein, Haltung zu zeigen?
Das Kirchentagsmotto mutig, stark, beherzt lehnt an einen Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und die versucht er zu ermutigen, auch wachsam, sagt er auch noch dazu, wachsam zu sein, mutig, stark, ja, und beherzt eben, hat der Kirchentag dann dazu gesetzt. Ich denke, viele sind im Moment doch ziemlich verzagt. Da gibt's Zukunftsangst, Zukunftssorgen. Die Welt scheint nicht mehr sich positiv nach vorn zu entwickeln, wie wir das lange Zeit dachten. Ich sag mal so, nach 89, Fall der Mauer, Zusammenbruch der Sowjetunion, da hatte man ja das Gefühl, jetzt werden auch Gelder frei, die im Kalten Krieg für das Gegeneinander investiert wurden, damit wir endlich die Armutsfrage auf der Welt, die Welternährungsfrage lösen, dass wir die Klimakatastrophe abwenden können. Das gab das Pariser Abkommen. Also da war so eine Hoffnungssituation. Und jetzt sind viele doch, sag ich mal, voller Sorgen, weil wir sehen, das werden Milliarden und Abermilliarden in Aufrüstung investiert. Die Bekämpfung der Klimakatastrophe gerät völlig in den Hintergrund, hat man am letzten Bundestagswahlkampf und seinen Themen gut sehen können. Und dabei sind das doch die Themen, die wir brauchen, damit unsere Kinder und Enkelkinder Zukunft haben. Und dagegen möchte ich ein Stückchen ermutigen und sagen, kommt, wir brauchen eine Haltung. Es ist an der Zeit, das ist ja ein alter Song auch der Friedensbewegung. Also es ist an der Zeit, Haltung zu zeigen und zu sagen, wir sind nicht einfach passiv, sondern wir bringen uns ein. Das ist Demokratie. Wir bringen uns ein in diese Diskussion, in diesen Diskurs.
Wenn jetzt nach Amerika blickt, und wir haben ja eben Musik vom Cleveland und vom Philadelphia Orchestra gehört. Sie haben mehrere Male und auch Jahre in Amerika gearbeitet, in Atlanta. Und wenn Sie heute auf dieses Land gucken und diesen radikalen Wandel, den es vollzogen hat, und dann eben auf die Themen, die uns beschäftigen, wie gelingt es da, nicht mutlos zu werden? Dass man sagt, okay, das ist jetzt ein großes Land, was den Ton angibt. Und das hat einen Einfluss auf uns alle.
Ich war ja schon als Schülerin mal ein Jahr in Amerika und dann eben wieder länger 2010. Und jetzt hat mich gerade im Januar meine Freundin aus Atlanta besucht. Und wir haben natürlich viel darüber gesprochen, die ist Politikwissenschaftlerin, was sich da ereignet. Und meine Hoffnung geht jetzt dahin, dass zu sehen ist, dass sich der Widerstand regt. Immer wenn, sag ich mal, eine Willkür von oben wirkt, dann wächst ja von unten, haben wir auch in der deutschen Geschichte gesehen, oder nehmen wir jetzt allein die DDR-Geschichte und das Ende der DDR, dann wächst ja auch Hoffnungsvolles von unten. Und ich versuche meinen Blick in Amerika mehr darauf zu richten, was da jetzt geschieht. Ja, also wie angefragt wird, was Elon Musk da beispielsweise an Universitäten tut, wie sich der Widerstand tatsächlich regt, auch kreativer Widerstand. Und das ist ja ganz im Sinne Martin Luther Kings, den ich vorhin schon erwähnt habe. Also die Menschen müssen selbst für Gerechtigkeit eintreten. Es ist ja absurd, dass gerade auch Menschen, die arm sind, Donald Trump gewählt haben, weil er ihnen, dieser Milliardär, ihnen irgendwelche Versprechen macht, dass ihr Leben besser wird. Aber es wird nicht besser werden, sondern was da geschieht, sind wirklich Rückschritte, auch mit Blick auf Rassismus, mit Blick auf Diversität. Das geht ja nicht nur um die Zölle mit Blick auf Europa, sondern es geht ja auch um inneramerikanische Gerechtigkeit. Da gibt's Geschichtsklitterung, ja, also alle negativen Ereignisse oder Ereignisse, in denen Amerika negativ konnotiert ist, sollen gelöscht werden aus den Geschichtsbüchern. Und da möchte ich mich verbünden mit denen, die eben anders denken. Und das gilt doch auch für andere Länder. Auch in Russland beispielsweise gibt es in der Zivilgesellschaft Widerstand. Im Iran gibt es diesen Widerstand gegen das Mullah-Regime. Und ich habe immer noch Hoffnung, dass die Menschen, die ja alle am Ende in Freiheit und Frieden und Sicherheit leben wollen, dass die Menschen diesen Frieden herbeibringen.
Margot Käßmann, wir machen weiter mit einem weiteren Musikwunsch von Ihnen, und zwar von Johann Sebastian Bach, Toccata in D-Moll. Was hat's mit dem Wunsch auf sich?
Na, viele Menschen haben sich ja ganz stark von der Kirche abgewendet. Und wir sehen heute auch, dass wir inzwischen als Mitglieder der großen beiden christlichen Kirchen in eine Minderheit das erste Mal geraten sind. Aber bei dieser Toccata, die ist sehr bekannt. Und ich dachte, wenn wir die jetzt spielen, dann werden auch Menschen, die sagen, ich habe mit Kirche und Kirchenmusik nichts am Hut, sagen, das kenne ich irgendwoher. Und die Orgel ist ja die Königin der Instrumente. Und das ist ein Stück, das eigentlich zeigt, dass es in unserer Kultur tief verwurzelt, Johann Sebastian Bach.
NDR Kultur à la carte und Koopmann spielte die Toccata in D-Moll Bachwerkeverzeichnis 565 von Johann Sebastian Bach. Ein Wunsch unseres heutigen Gastes von Margot Käßmann war das. Wir haben gerade schon ein bisschen angefangen, über ihr neues Buch zu sprechen. Seid mutig und stark. Es ist an der Zeit, Haltung zu zeigen, ist der Titel. Und Sie gehen auch auf den veränderten Diskurs ein, unter anderem. Das ist eines der Themen. Und auch das haben wir schon ein bisschen angerissen. Da schreiben Sie zum Beispiel, es scheint vielen nicht mehr möglich, auszuhalten, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Dabei ist es doch die Vielfalt der Debatten, die uns voranbringt. Und haben eben auch den Wunsch geäußert, dass das eben gerade auch auf dem Kirchentag stattfinden kann, dass man die Meinung des anderen aushält. Und ich glaube, Sie haben auch doch recht schmerzvolle Erfahrungen damit gemacht, dass eine Meinung von Ihnen geäußert beispielsweise eben nicht ausgehalten wird, sondern man sich sofort mit Titeln bedacht sieht oder hört, die man nicht erwartet.
Ich habe den Eindruck, dass es gibt im Moment eine hohe Aggression im Diskurs. In dem Buch beschreibe ich ja auch, das gab es auf Kirchentag natürlich immer heftige Diskussionen und Auseinandersetzungen. Aber es wurde respektiert. Und ich habe ja auch eine Szene beschrieben, dass Angela Merkel, damals war sie Umweltministerin, auf dem Kirchentag war. Und bei einem Podium ging es dann wirklich hoch her. Und ihre Sicherheitsleute haben gesagt, sie muss den Kirchentag verlassen. Sie können das nicht verantworten. Und dann wurde ich als Generalsekretärin damals noch des Kirchentages dazugeholt. und habe auch mit ihr gesprochen und sie sagt, sie hat eigentlich keine Angst, weil sie kennt den Kirchentag. Und dann haben wir mit den Sicherheitsleuten gesprochen und gesagt, also auf dem Kirchentag wird es keine körperliche Gewalt geben. Das wird es nicht geben. Dafür können wir einstehen. Die Kirchentagsleute sind nicht so. Und sie ist geblieben. Das habe ich ihr damals hoch angerechnet, hat alle Termine, die sie da hatte, tatsächlich wahrgenommen. Und ich finde, das zeichnet den Kirchentag auch aus. Es wird heftig gestritten, wirklich, aber immer mit, sag ich mal, mit Anstand und Würde und Respekt vor dem anderen. Und das hat sich schon in den Parlamenten geändert. Ich muss sagen, ich finde, ich habe ja da auch die Zwischenrufe aus dem Bundestag aufgeschrieben, wie viele es da gibt, Ordnungsrufe. Und manche finden es dann auch noch toll, dass sie einen Ordnungsruf ereilt, schmücken sich damit geradezu. Aber was wollen die denn für Vorbilder sein? Ja, und auch in den Länderparlamenten, in den Landtagen ist das ähnlich. Und natürlich ist es dann auch auf Ortsebene so. Da werden Meinungen niedergebrüllt. Und ich finde, das ist unangemessen. Wenn wir zusammenleben wollen, müssen wir das aushalten. Ja, das ist auch eine Haltung zu sagen, ich halte das aus. Ich teile auch viele Meinungen nicht. Und ich merke auch, wie mich das dann emotional in Wallung bringt. Aber ich werde im anderen immer auch einen Menschen sehen, der das Recht hat, seine Meinung zu vertreten. Ja, und das ist Demokratie. Und damit müssen wir umgehen.
Und ich glaube, es ist auch etwas, was man von Familien und von zu Hause mitbekommt. Also dieses Aushalten anderer Meinungen, das ist ja etwas, was trainiert werden muss. Und eventuell, Sie sind ja selber Mutter, Großmutter, siebenfache, ist das etwas, was Sie vielleicht auch an Ihren Enkelkindern bemerken, was weniger trainiert wird oder durch soziale Medien weniger stattfindet, weil man in einem Raum sich bewegt, in dem man einfach wild schimpfen kann, ohne dass etwas zurückkommt. Und man muss auch niemandem in die Augen gucken, während man ihn beschimpft.
Ja, ich denke tatsächlich, dass die Familien ein Schlüssel sind, dass sie noch miteinander reden. In vielen Familien wird sehr wenig noch miteinander geredet. Also ich habe neulich gelesen, dass immer weniger Esstische gekauft werden, weil man gar nicht mehr zusammen am Tisch sitzt und isst, sondern jeder macht seinen Teil in die Mikrowelle und sitzt dann vor dem eigenen Laptop, iPad oder Fernseher und isst. Der Tisch, der Esstisch, der war bei uns immer ein Ort der Auseinandersetzung, des Gesprächs, auch des Streits. Also klar wurde bei uns auch gestritten mit vier Kindern und dann kommen oft noch andere dazu. Also da war immer ordentlich was los. Aber am Tisch, und das finde ich ist eigentlich ein gutes Symbol, an einem Tisch zusammen zu streiten. Und es ist ja auch ein gutes christliches Symbol. Ich finde dieses Abendmahl an einem Tisch zusammenzukommen, um miteinander über Gott und die Welt zu reden, das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Nur mit den sogenannten sozialen Medien sitzt jeder allein vorm eigenen Handy oder vorm eigenen Laptop und rotzt da seine Meinung rein, ohne den anderen oder die andere zu sehen. Und ich denke, das macht einerseits sehr einsam, aber das nimmt auch Verantwortung. Also ich habe da ja auch Beispiele, wenn mir dann jemand schreibt, du verfickte Kirchenziege, denke ich, guck mal in den Spiegel oder guck mich an. Und sag mir das ins Gesicht. Ich glaube, das würde diese Person nicht machen.
Ich würde gerne noch mal auf ein Stichwort zurückkommen, was Sie eben genannt haben, als Sie vom Kirchentag und Angela Merkel erzählt haben. Als Sie Angela Merkel versichert haben, es wird keine körperliche Anfeindung geben oder körperliche Gewalt hier. So sind die Leute auf dem Kirchentag nicht. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass da auch in diesem Jahr jetzt gerade in diesen doch durch die sozialen Medien geprägten Zeiten und durch eine gewisse Distanzlosigkeit, nenne ich es mal, dass da auch vom Kirchentag ein wirklicher Impuls ausgehen kann in Sachen Debattenkultur? Wäre das ein gutes Ergebnis?
Das finde ich wünschenswert. Und ich traue dem Kirchentag das auch zu. Ich denke, das wird nicht so sehr ein politisches Signal diesmal vom Kirchentag ausgehen. Das ist im Moment nicht so die Kirchentagsstimmung, denke ich. Aber wir können miteinander reden. Das könnte vom Kirchentag tatsächlich ausgehen. Es wird ja manchmal belächelt, ja, beim Kirchentag ist es dann so, dann singen beseelte Christenmenschen in Straßenbahnen. Ich kenne ja die Zeitungskommentare nach Kirchentagen, die habe ich ja auch als Generalsekretärin immer gelesen. Das ist dann so ein bisschen süffisant. Ach, diese ja beglückten Kirchentagsmenschen, die so heiter und aber vielleicht ist da auch Neid dabei, habe ich gedacht, dass das noch möglich ist, dass es da so eine gelassene Heiterkeit gibt. Und die speist sich schon, denke ich, auch aus dem christlichen Glauben, der jedem Menschen zuspricht, Gottes Ebenbild zu sein und auch diesem Wunsch, miteinander zu leben, auch wenn es schwierig ist. Das ist ja schon in der Bibel, ja, in der Apostelgeschichte bei den ersten Christen so, dass es dann Auseinandersetzungen gibt und alles eben nicht so schön und blumig ist, wie man sich es erhofft hat oder sagen wir so friedvoll. Und dass dieser Impuls vom Kirchentag ausgehen könnte, wir können miteinander reden, auch wenn wir sehr verschiedener Meinung sind.
Bläserinnen und Bläser des Posaunentages spielten weg mit allen Schätzen, Gute Nacht, o Wesen, und weicht ihr Trauergeister aus der Hommage à Bach, Jesu, meine Freude von Magdalena Schaus-Flake. Und mitgebracht hat uns diese Musik Margot Käßmann. Die Posaune, die hat es ihr einfach angetan, darüber haben wir schon gesprochen, aber das ist eine ganz besondere Komponistin auch.
Ja, also Magdalena Schaus-Flake ist eine der wenigen Komponistinnen, natürlich im kirchlichen Bereich, wie das in allen anderen Bereichen auch so ist. Aber jeder Schlussgottesdienst, in dem sind ja hunderte Posaunistinnen und Posaunisten, also Blechbläserinnen, Blechbläser sind natürlich auch Hörner und Trompeten dabei. Der beginnt mit einem Kirchentagsruf, Christ ist erstanden, immer. Das ist Standard und das ist sehr bewegend, also wenn du so viele mitgemacht hast. Das heißt so, jetzt kommt das Signal für den großen Abschluss Gottesdienst. Und ich finde toll, dass die Komponistin eine Frau ist. Und wir müssen mal sagen, also das verstehen vielleicht viele so nicht, aber die Posaunen haben eine riesige Rolle gespielt in der evangelischen Kirche mit der ganzen Erweckungsbewegung. Auch hier bei uns in Norddeutschland, da kannst du manchmal sehen, wo es ganz voll ist, da hat die Posaunenarbeit auch die Erweckung der Hermannsburger Mission beispielsweise begleitet. Und ich finde immer toll in den Gemeinden, was Posaunenchöre leisten. Und anders als Chöre, die singen, können Posaunenchöre oft beides. Also die können traditionell Choräle begleiten, die können Bach, aber die können auch Gospel und die können auch Jazz. Also die haben oft eine große Bandbreite. Und wenn ich hier predige in Gemeinden, dann freue ich mich, was so ein Posaunenchor an Breite hat, an Spektrum von Musik.
Margot Käßmann, Sie haben gerade ein Buch herausgebracht im Bene Verlag und da schreiben Sie über Ihre Zeit als Generalsekretärin, dass Sie bei Kirchentagen immer von der Sprachschule des Glaubens gesprochen haben oder die Bibelarbeiten, die Gottesdienste dort so bezeichnet haben. Das fand ich einen spannenden Begriff, da es ja vermittelt, dass man seinen Glauben quasi nochmal neu erfährt, nochmal in die Tiefe geht, in die Sprache geht. Und das ist das, was Sie auf dem Kirchentag auch machen werden, Bibelarbeit.
Ja, so eine Bibelarbeit ist eine große Herausforderung. In der Zeit als Generalsekretärin habe ich das natürlich nicht gemacht, aber als ich dann Landesbischöfin war, bin ich eingeladen gewesen. Ich arbeite dann erstmal selber ganz schön an so einem Text. Der wird dir ja vorgegeben und da bist du dann auch am Ringen. Erstmal, woher stammt der Text? Was ist der Kontext und was ist unser Kontext heute? Wichtig ist mir, dass beim Kirchentag jeder Tag konkurrenzlos um 9.30 Uhr mit Bibelarbeiten beginnt. Also früher 9 Uhr, jetzt hat man sich auch ein bisschen angepasst, 9.30 Uhr. Aber erst kommt die Bibelarbeit und nichts anderes. Und vom Text her gehen wir dann in den Tag mit seinen Diskussionen. Und dass die Menschen selber sprachfähig sind im Glauben, das ist ja ganz evangelisch. Ja, Luther hat die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt, damit die Menschen selber lesen können. Luther hat von den Fürsten gefordert, dass es Schulen für alle gibt, gleich welcher sozialen Herkunft und ob Junge oder Mädchen. Das war revolutionär. Und damit war das natürlich eine Entmächtigung der Priester. Ja, es war nicht mehr alles auf Latein und nur sie konnten wissen, was sie da sagen und was sie lesen. Und eine Ermächtigung des Kirchenvolkes. Und das ist sehr typisch Kirchentag. Laienbewegung, Sprachfähigkeit der Nicht-Ordinierten in Glaubensfragen.
Wenn man Ihnen zuhört, dann springt die Begeisterung über das, was Sie da sagen, tun und empfinden, einfach über.
Ich predige schon wieder wahrscheinlich, ja.
Nein, noch nicht. Ich weise Sie dann darauf hin. Nee, aber ich dachte gerade, das ist, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst ist, wie selten das auch ist, denke ich, dass jemand so erfüllt ist von dem, was er tut, von seinem Glauben, von seiner Überzeugung.
Ja, für mich ist es so, dass ich tatsächlich immer auch vom christlichen Glauben geprägt war, aber nie mit erhobenem Zeigefinger. Da bin ich meinen Eltern auch dankbar. Wir sind nicht gezwungen worden, in die Kirche zu gehen. Meine Mutter hat dann höchstens mal schnippisch gesagt, ja, wenn der liebe Gott die ganze Woche für dich Zeit hat, wirst du wohl am Sonntag eine Stunde für den lieben Gott Zeit haben. Ja, und dann wusstest du schon, ich gehe besser, ja, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Aber die Kirche war für mich immer auch ein Freiraum. Ja, also wir hatten auch eine Disco in der Kirche. Meinen jetzigen Partner habe ich ja damals schon kennengelernt.
Als Jugendliche im Posaunenchor,
ja. Das war für uns ein großer Freiraum, auch uns auszuprobieren im Erwachsenwerden, aber ein Schutzraum. Und deshalb bin ich ja auch so wirklich erschüttert, ist das falsche Wort, aber auch so belastet davon, dass in diesem Schutzraum, den ich so erfahren habe, Kindesmissbrauch stattgefunden hat. Und das ist was, was uns alle in der Kirche und auch im Kirchentag, denke ich, massiv belastet. So ein Vertrauensbruch, so ein ungeheuerlicher Vertrauensbruch, das ist entsetzlich für die Opfer und es macht mich auch zornig auf die Täter, nicht nur mit Blick auf die Opfer, sondern auch mit Blick auf unsere Kirche, was sie uns da hinterlassen haben an entsetzlichem Vertrauensbruch. Ja.
Sie sprechen die Forumstudie an, die im letzten Jahr rauskam.
Die Forumstudie, und es gibt auch eine Studie über den Kirchentag, dass da Menschen Vorträge gehalten haben. Herr Kendler und Herr Becker, die selbst des Kindesmissbrauchs beschuldigt waren, nicht zu der Zeit, da wusste man davon nicht, aber das ist natürlich eine Belastung zu wissen, dass diese Menschen Vorträge gehalten haben auf Kirchentagen und Hartmut von Hentig da auch hoch anerkannt war, auch im Präsidium, zu meiner Zeit als Generalsekretärin auch. Und damit ein Mann, der als großer Pädagoge galt und vielen sicher auch noch gilt, der aber der Lebenspartner von Gerold Becker war, der als Leiter der Odenwaldschule nachweislich Kinder missbraucht hat.
Margot Giesmann, Sie waren neben diesem Erfülltsein im Glauben natürlich auch immer engagiert. Sie haben eine fantastische Karriere gemacht, wenn man das so bezeichnen kann. Na, Sie schütteln schon so halb im Kopf.
Ja, Karriere.
Ja, das ist die Frage, ne? Wie subsumiert man das? Aber jedenfalls sind Sie als Frau, und das haben Sie am Anfang auch schon angesprochen, in hohe Ämter gewählt worden, waren nicht selten die erste Frau im Amt als Landesbischöfin beispielsweise. Und Sie sind 2016 gefragt worden, ob Sie das Amt der Bundespräsidentin annehmen würden. Sie haben damals abgelehnt. Würden Sie das heute nochmal ablehnen?
Ja, ich glaube, ich bin keine Diplomatin. Also ich hätte ganz große Mühe, jemanden dann zu empfangen und mit militärischen Ehren so eine Formation abzuschreiten. Ich weiß von, also ich habe mal mit Christina Rau länger gesprochen, als wir auf Speaker Award, oder auch, ich weiß jetzt auch von Frau Büdenbender, selbst die Gattinnen, denen wird dann ungefähr gesagt, was sie anzuziehen haben. Wenn ich mir vorstelle, mir sagt jemand, ein hellblaues Kostüm wäre passend für den Empfang bei XYZ oder die Höhe der Absätze oder auch ganz viele Leute daran rumredigieren, was du sagst und sagen darfst und was du nicht, was diplomatisch gesagt werden darf und was nicht, das ist nicht meine, das kann ich nicht, das möchte ich auch nicht. Also das, ich fand es eine hohe Ehre und war auch sehr, sag ich mal, berührt von diesem Gedanken überhaupt, aber ich glaube, das wäre nicht gut gegangen.
NDR Kultur à la Carte. Wir hörten den Schwan und das Finale aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Christian Giger spielte das Cello und Lang Lang und Alice Gina waren Pianist, Pianistin. Begleitet wurden sie vom Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Andres Nelsons. Und mitgebracht hat uns diese Musik Margot Kiesmann. Was hat's mit dem Wunsch auf sich?
Mir war wichtig, noch einen kleinen Link zu Kindern zu setzen. Ich hatte erst überlegt, ob wir Prokofjew nehmen und Peter und der Wolf. Da durfte ich in der Philharmonie in Berlin nämlich mal den Text sprechen und fand das toll, mit diesen vielen Kindern und ihnen klassische Musik beizubringen. Oder nicht beizubringen, sondern nahezubringen, sagen wir mal. Und die Kinder waren auch begeistert. Aber jetzt habe ich gedacht, Karneval der Tiere ist ja auch ein Zugang. Und auch beim Kirchentag haben wir inzwischen seit 2005 immer ein Zentrum für Kinder. Weil mir das hier wichtig war, 2005, es kommen nicht nur junge Leute, sondern inzwischen kommen auch Eltern mit ihren Kindern zum Kirchentag und die brauchen auch ihren Raum und ihren Platz.
Das ist sicher auch der Erfahrung als junge Mutter mit 4 Kindern geschuldet, die dann eben auch beruflich unterwegs war und die Kinder mussten mit, konnten mit.
Ja, und dann ist immer die Frage, gibt es Raum für Kinder, also kindgerechten Raum? Mhm. Nicht nur, dass das Kind in eine Ecke gesetzt wird und gesagt wird, sei still, sondern einen, in dem die Kinder selbst auch Fragen stellen können, sich begeistern können und ihnen die biblischen Geschichten, würde ich sagen, aber eben auch die klassische Musik nahegebracht wird, sodass sie selber Zugang finden können.
Mhm. Margot Kiesmann, im Epilog Ihres Buches, da schreiben Sie ein Statement, man könnte sagen eine Mahnung, ich werde ein hoffnungsvoller Mensch bleiben, schreiben Sie. Was lässt Sie immer wieder hoffen?
Also zum einen lässt mich mein Glaube hoffen, weil in der Bibel es viele Geschichten gibt, eben von Wüstenwanderungen, die dann doch in einem Land enden, in dem Milch und Honig fließen, oder von Hagar, die sich eigentlich nur noch das Sterben wünscht und dann die Lebenskraft findet. Das stärkt mich, mich stärken Beziehungen, Menschen, die ich liebe, die mich lieben. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor, Familie, Freundinnen, Freunde in unserem Leben. Und dann habe ich immer noch diese Erfahrung gemacht, dass Menschen doch das Positive wollen. Ich durfte ja viele Länder auch besuchen mit Kirchengemeinden. Da haben wir Hoffnung erlebt in schwierigsten Situationen und Menschen, die sagen, alle wollen doch zusammenleben. Wir haben Hoffnung darauf, dass wir unsere Kinder ernähren können, dass sie zur Schule gehen können. Und wenn wir die Hoffnung verlieren würden, dass die Welt ein besserer Ort werden kann, ich denke, dann wäre es ein trostloser Ort. Also seid fröhlich in Hoffnung, sagt der Apostel Paulus, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Und das sehe ich ein bisschen als Lebensweisheit oder Motto.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, Margot Kiesmann. Wir sind leider am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen sehr herzlich für den Besuch hier im Studio und das Gespräch.
Gerne.
Heute zu Gast Margot Kiesmann. Sie wird auf dem Kirchentag in Hannover zu erleben sein. Ihr gerade bei Bene herausgekommenes Buch trägt den Titel Seid mutig und stark im Untertitel. Es ist an der Zeit, Haltung zu zeigen. Und das war NDR Kultur à la carte. Am Mikrofon verabschiedet sich Martina Kothe.